Content Kompass.
Olaf, in welchen Einheiten denkst du eigentlich?
In welchen Einheiten? Ich verstehe dich nicht, Gidon.
Ich hätte jetzt gedacht, du denkst in Entitäten.
Nee, in Entitäten, so weit ist es noch nicht. Ich träume auch noch nicht von Entitäten. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich mal von Entitäten geträumt, aber ich denke nicht in Entitäten.
Also. Nee. Weil ich denke in Artikeln. Ich bin ja eher so ein Schreiber und so ein Journalistenherz. Ich denke in Artikeln. Ich hätte jetzt gedacht, du denkst in Entitäten. Aber nichtsdestotrotz.
Aber das ist trotzdem eine interessante Frage. Ist das immer so, dass man in Einheiten denkt?
Nein, das war natürlich jetzt nur eine Frage, die ich mir als Einleitung zurechtgelegt habe für die 36. Folge Content Kompass.
Hat super funktioniert.
Ja, super. Mit dir, dem Olaf Kopp.
Und dem Gidon Wagner.
Hallo. Und wir reden heute tatsächlich auch über Blogartikel, aber auch über Magazinartikel, wo der Unterschied ist, und über Glossarartikel und was wo reingehört. Mhm. Manche machen es sich dann nämlich noch leicht, manche machen es gar nicht und wir machen es heute mal klar. Zuallererst fangen wir wie immer mit unseren Links an.
Genau.
Wo sollte man denn so hin verlinken gerade, Olaf?
Ich gebe dir mal mit deinem Link den ersten Vortritt. Also,
mein Link ist ein HTTPS-Link auf wortliga.de und zwar zum Thema Blog starten. Da habe ich mit der Kerstin Boll gesprochen. Die coacht so Solo-Selbstständige, fand ich total spannend. Solo-Selbstständige, wie sie mit ihrem Blog anfangen sollen. Mhm. Und ja, räumt da so ein bisschen auf und begleitet die dann so ein bisschen. Und das finde ich, das passt gut zu unserem heutigen Thema. So dieses Thema Blog starten und zwar dann realistisch auch. Weil es gibt, finde ich, nichts Schlimmeres als ein Blog. Oder es gibt natürlich schlimmere Sachen, Malaria und so weiter. Aber es ist schlimmer, einen Blog zu starten. So eine Floskel. Es gibt nichts Schlimmeres als, es ist schlimm, es ist blöd für die Reputation auch, einen Blog zu starten und dann sind da drei Beiträge drin und dann kommt nichts mehr. Also meine persönliche, jetzt langsam geht's, aber mein persönliches Schamprojekt war immer der Wortliga-Blog tatsächlich, weil ich den halt irgendwie als Solo-Selbstständiger, als ich allein mit Wortliga unterwegs war, halt habe ich mal 10 Regeln oder wie auch immer, 10 Regeln für den optimalen Webtext. Damals ging es auch noch um, damals wollten meine Kunden noch mit Keyword-Dichte rumhantieren und so. Und da habe ich halt so 10 oder 15 Regeln zum SEO-Text aufgeschrieben. Webtext habe ich es damals, glaube ich, genannt. Und darüber kamen dann echt viele Besucher auf meine Seite. Also irgendwie hat dieser Artikel gezündet. Und dieses, dann habe ich noch so ein bisschen vor mich hingeblockt, und als ich dann mit David zusammen fortgeführt habe als GmbH, haben wir dann diese alten Blog-Erfolge probiert nachzuahmen und haben dann, okay, was wollen wir? Wir wollen irgendwie Ghostwriting für Gastbeiträge machen, dann schreibe ich jetzt dazu einen riesigen Artikel geschrieben, 2000 Wörter zu, was man mit Gastbeiträgen alles anstellen kann in der Presse und halt immer so Strohfeuer gezündet, aber am Ende war es halt kein wirklicher Blog mit einer Seele, sondern es waren halt so alle paar Monate irgendwie so ein Artikel reingeschissen.
Also ein Blog, da können wir gleich mal in das Format Blog vielleicht schon mal einsteigen. Genau. Denn Blog ist ja so organisiert, dass man das Artikel in zeitlicher Reihenfolge absteigend quasi verortet werden und irgendwann auch ins Archiv oder auf Seite 2, Seite 3, Seite 4 rutschen. Dadurch, wenn man ihn regelmäßig bestückt, wenn man ihn nicht regelmäßig bestückt, dann sieht es natürlich blöd aus, wenn man einen Blog hat, wie du gesagt hast, wo der letzte Artikel von vor 3 Jahren ist. Ich sehe das auch immer wieder woanders. Dann, wenn das wirklich so ist, dann sollte man sich, wenn man nicht die Zeit hat, einen Blog regelmäßig zu pflegen, dann sollte man sich auch überlegen, ob man den Content wirklich in einem Blog aufhängt. Das wäre schon mal so der erste, das erste Frage, die man sich stellen sollte.
Ja, genau. Und auch bevor man merkt, ob man Zeit hat oder nicht, sollte man gar nicht anfangen zu kopieren. Also ich habe mich ja selbst probiert zu kopieren dann. Ich habe dann gesagt, okay, ich hatte da so einen Artikel, der hat immer Besucher gebracht. Probiere ich jetzt mal irgendwie andere fancy Überschriften zu finden, die sich mit einem Keyword decken oder so. Und so, also das hat auch meine Interviewpartnerin, die Kerstin Boll, gesagt, so viele Selbstständige oder so, ja, und Alleinunternehmer, die das jetzt für sich allein machen, die sehen dann irgendwas von einem Mitbewerber und sagen, ah, so einen Blog mache ich jetzt auch. Und dann so, und dann bleibt der Erfolg aus, weil Kopieren geht ja selten jetzt richtig gut, außer du steckst irgendwie viel Geld rein. Und dann hören die Leute halt wieder auch auf. Ich habe dann auch irgendwann ich hatte dann bisher nie einen lang genügenden Atem, um das dann durchzuziehen mit dem Blog, weil auch nie eine Strategie dahinter stand.
Das haben die meisten nicht. Also ich sehe von vielen Kollegen, auch im SEO-Bereich, sehe ich Blogs, da ist der Enthusiasmus am Anfang groß gewesen, dann wurden auch große Ankündigungen gemacht, ich blogge jetzt hier einmal die Woche oder jeden Monat kommt was, und das haben sie irgendwie 3-4 Monate durchgehalten und dann war die Puste weg.
Genau. Ich habe mir auch mal eine Zeit lang vorgenommen. Jeden Tag schreibe ich jetzt einen Blogartikel für meinen.
Jeden Tag? Jeden Tag.
Ich bin gleich so, okay, jeden Tag ein. Und nach einer Woche war ich so gestresst und so, ich habe dann irgendwie so zwischen 11 und 1 Uhr nachts habe ich dann den Blogartikel geschrieben, weil tagsüber natürlich kein Fokus dafür da war. Zeit schon, aber keine Konzentration dafür. Naja, dann war ich nach einer Woche komplett dicht. Also wir möbeln ja gerade den Wortliga-Blog auf und machen ganz viel Interviews jetzt und Gastbeiträge von coolen Leuten. So viel von Leuten, die anderen das Schreiben beibringen, weil das sehen wir so als ergänzend zum Tool. Dann liefere ich oder Juliane oder wer auch immer bei uns halt so Artikel zu. So, aber so die große Menge wollen wir halt mit Experten jetzt machen, sodass unsere Tool-Nutzer einen coolen Zusatznutzen haben. Und das funktioniert jetzt gerade so, dass wir jetzt gerade tatsächlich, die Woche habe ich jetzt jeden Tag geschafft, einen Artikel zu veröffentlichen.
Krass.
Das ist krass. Den Takt will ich jetzt halten.
Das ist immer schwierig. Ich glaube, ich prophezeie dir, dass du es nicht halten wirst.
Ja.
Mir macht das halt auch total Spaß. Das sage ich dir jetzt schon.
Mir macht das halt total Spaß. Ich habe schon so als, keine Ahnung, als 15-Jähriger ja in so Redaktion mitgearbeitet, und also da ging es um Gaming, und dann saßen wir in so einem Teamspeak. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder die Hörer das kennen. Das ist so wie so ein Skype. Du bist halt in so einem Server drin und quatscht halt miteinander. Und da war halt immer so die tägliche Frage, wenn ich von der Schule heimgekommen bin, was gibt's heute für News? Was schreiben wir heute? Das hat einfach Spaß gemacht. Und so ein bisschen ist es gerade für mich.
Was bedeutet das? Das heißt, du schreibst, musst irgendwie im Jahr 250 Artikel veröffentlichen. Was schreibst du nach den 250 Artikel? Irgendwann gehen die Themen auch aus. Also wenn du das mit so einer Schlagzahl wirklich durchziehen willst, dann...
Ja. Ich halte uns auf dem Laufenden.
Okay.
Also, es muss ja nicht unbedingt jeden Tag sein am Ende, aber ich habe mir das mal so vorgenommen.
Doch, du hast es jetzt gesagt.
Ja, ich habe es mir auch so vorgenommen. Ja, jetzt muss ich, ja. Wer das richtig gut macht, ist auch der OMT, gell? Der Mario Jung. Der hat ja auch extrem viel Gastautoren drin. Hast du auch einen Link hier in deiner Liste? Sehe ich mit meinem...
Ja, das ist ein Podcast. Er sorgt viel für Content, ja. Aber das ist auch sein... Er hat auch einen Plan mit, den soll er aber selber erzählen.
Mario, sag mal.
Also auf jeden Fall, er versucht da viel für Content zu sorgen, ist da mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut dabei, ja. Es ist halt, er ist, glaube ich, offiziell, ist ja auch aus der Agentur raus und kümmert sich in erster Linie wirklich nur noch um das Contentportal omt.de, wo natürlich die Konferenz dran hängt, ne? Also irgendwie will er da darüber natürlich auch Konferenztickets verkaufen.
Ja. Ja, das ist ein Traum, wenn man das kann, wenn du dich abkommandieren kannst und dich nur in dein Content, so ein bisschen probiere ich das ja auch bei uns gerade.
Ja.
Bei dir klappt das ja eigentlich auch ganz gut. Du konzentrierst dich auch gerade nicht jeden Tag jetzt, aber du publizierst ja auch die ganze Zeit.
Das mache ich neben der Agentur. Die meiste Zeit habe ich schon mit der Agentur zu tun. Das mache ich viel in meiner Freizeit.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Also ach, das komm, ist ein großer...
Das macht Foxy, während du da
gibst. Foxy schreibt, ich habe Foxy ausgebildet zum Texterhund.
der mein tierischer Textspinner. ja, erzähl doch mal, was du noch so.
Genau, ich habe irgendwie immer versäumt, irgendwie, wir suchen ja immer gute neue Kollegen und ich habe es immer versäumt, bei uns in einem eigenen Podcast mal auf unsere Jobs aufmerksam zu machen. Und da wir gerade einen Content Marketing Manager suchen, passte das ganz gut in den Content Kompass. Deswegen, wir suchen einen Content Marketing Manager, ASAP, also schnellstmöglich.
Das klingt geil.
Und einen Marketing Automationsspezialisten. Also wenn du da draußen bist, entweder du bist, Content ist deine Leidenschaft, hast am besten schon eigene Content-Projekte irgendwo mal begleitet, warst vielleicht irgendwo auch schon mal selbst in der Content-Produktion, das wäre noch dann das Sahnehäubchen oben drauf, dann wäre es super, wenn du dich bei uns bewirbst. Wir würden uns freuen. Und Marketing-Automation passt vom Thema jetzt nicht so richtig hier in die Sendung oder in unsere Zuhörer wahrscheinlich, aber suchen wir halt auch gerade dringend, weil Marketing-Automation für uns halt strategisch ein wichtiges Thema als Agentur ist. Deswegen suchen wir da auch einen kompetenten Kollegen noch.
Wobei doch, bei euch gibt es ja eh keine Silos und alle arbeiten zusammen. Der Content-Marketing-Manager sau viel mit der Marketing-Automation zu tun haben wird, oder?
Ja, die arbeiten halt zusammen. Wir haben ja diese interdisziplinären Teams, ne?
Ja.
Wir haben ja keine Fachabteilung in dem Sinne. Wir haben Fachbereiche, ja, aber wir haben die keine, strukturell sind die bei uns nicht mehr abgebildet.
Die hocken nebeneinander und ja, so.
Nee,
so
die sitzen noch nicht mal neben, die sitzen ja gemischt. Wir haben ja diese gemischten Teams, genau.
Ja. Einmal durchgewürfelt, geschüttelt.
Genau, so dann wirklich diese ganzheitliche Denke halt, jeder über den Tellerrand gucken kann, was macht denn der Kollege nebenan, der macht man nämlich was ganz anderes und da kriegt man dann ja auch immer ein bisschen mit, wenn der mit Kunden spricht und so kriegt man so ein bisschen immer dadurch, allein durch die Strukturen, einen Blick über den Tellerrand.
Und sucht ihr da, seid ihr da jetzt auch offen für jemanden, der gerade erst das Studium abgeschlossen hat oder sollte er schon Berufserfahrung haben?
Wenn er das Studium gerade abgeht, dann sollte er wenigstens eigene Content-Projekte betreiben. Weil es geht nicht so über Praxis, ne? Also, weil irgendwie, ich sage immer so schön, wie kann ich als Content-Marketing-Manager gut sein, wenn ich selber noch nie Kontakt groß also wirklich in der Produktion oder mal Content gefühlt und gespürt habe, ne?
Ja. Das Gefühl ist ein super Stichwort. Du kriegst ein Gefühl für die Sachen, wenn du es selbst mal gemacht hast.
Genau. Und das ist halt, halte ich für wahnsinnig wichtig so. Und es ist im SEO genauso. Wenn ich noch nie eine Seite hochoptimiert habe auf Platz 1, wie will ich dann beurteilen, welcher Hebel gut funktioniert und welcher nicht? So laufe ich dann immer nur theoretischen Aussagen von irgendwelchen anderen hinterher und kann die überhaupt nie einschätzen.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen bei Content eben ähnlich, ne?
Ja.
Cool. Dann war ich bei Mario Jung, du hast es schon angesprochen, ich mit dem Johannes Beuys, das ist ein Sistrix-Gründer, und mit Marco Young zusammen haben wir uns über das Google Core Update unterhalten. Es war eine echt gute Runde, muss ich sagen. Also ich fand für mich, nicht nur, weil ich dabei bin, ich finde dieser Podcast ist richtig geil geworden, weil wir da schon verschiedene Perspektiven auf das Thema des letzten Google Core Update geworfen haben, so in einer Stunde Podcast. Kann ich da nur empfehlen, jeder, der sich so ein bisschen für SEO interessiert und auch irgendwie mit diesem Google Core Update schon gehört hat, was jetzt im Mai war, einfach mal anhören.
Ich habe von dem nichts mitgekriegt, also sozusagen an eigener Haut nichts.
Doch, wir hatten zwei Kundenprojekte, das waren zwei Shops, die hat's erwischt, aber bei dem einen, beim zweiten Endgucken gar nicht so schlimm, weil der, hatte ich in dem Podcast auch schon erzählt, der Sichtbarkeitsindex ist zwar runtergerauscht, aber am Endeffekt lag es nur an Keywords, die eh nur auf Seite 2 waren, wo er dann eben auf Seite 8 geflogen ist. Und da das in der breiten Masse war, hat es keinen Einfluss auf den Traffic groß gehabt.
Gibt es auch Kunden, die dann sagen, juhu, wir profitieren? Weil wenn einer runterrutscht, muss ja einer mal hochrutschen, denke ich.
Ja, aber auf Kundenseite gab es das diesmal nicht. Die anderen sind ungefähr gleich geblieben. Meine eigene SEM-Deutschland-Seite hat es positiv getroffen. Also ich habe wieder dazu gewonnen, wie schon die letzten 48 Monate auch. 48 Monate, ja. Nee, 48.
Die reichen
24 Monate.
Ja. Die eh schon Millionen Nutzer auf der Seite haben, die werden dann belohnt.
Die 10 Jahre einen guten Job machen.
SEO-Bonzen.
Die 10 Jahre einfach einen guten Job machen.
Wie geht das?
Das wäre Stoff für eine nächste Sendung.
Wie macht man einen guten Job?
Dann habe ich noch, und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Mein Liebling seit Jahren. seit Jahren ist Bilslavsky mein Lieblings-SEO international. Bilslavsky hat mich damals inspiriert, mich mit Google-Patenten zu beschäftigen. Das macht der gute Mann nämlich schon seit inzwischen 8 Jahren oder so in seinem Blog SEO by the Sea. Und Bill ist halt ein Kollege aus, irgendwo USA, ich weiß gar nicht genau, wo der da sitzt, irgendwo in der Nähe zum Meer, deshalb SEO by the Sea. Und der macht halt nichts anderes, als Google-Patente zu diggen, die neu rauskommen und die halt vorzustellen so und das ist und seine Schlussfolgerung rein zu interpretieren. Und das habe ich mir bei ihm so ein bisschen abgeguckt, dass ich das in den letzten Jahren auch mache. Und den habe ich jetzt gefragt, ob ich seine mir ausgewählte Artikel von ihm übersetzen darf und bei mir im Blog veröffentlichen darf. Weil die sind auch immer sehr komplex, ähnlich wie meine, weil es geht ja um Patente und die sind auf Englisch halt schwierig, nicht immer ganz einfach zu verstehen. Und ich hatte ihn gefragt, ob er damit ein Problem hat. Er ist natürlich als Autor dann auch eingetragen und er sagte, nee, hat er kein Problem mit, kann ich machen. Also ich kann wenn die Artikel mir gefallen von ihm, kann ich quasi die nehmen, unter seinem Namen veröffentlichen und übersetzen und unter seinem Namen veröffentlichen. Und das ist eine Bereicherung, denke ich, für den Blog und passt halt auch ganz gut rein. Und da gibt es jetzt den ersten Beitrag davon, ist jetzt online.
Die native vertikale Suchmaschine?
Genau, der ist jetzt aktuell noch nicht online, wo wir die Sendung aufnehmen. Der wird aber, wenn diese Sendung rauskommt, online sein. Der hat sich mit einem Patent beschäftigt, was sich damit beschäftigt, mit einer vertikalen Suchmaschine für Apps. Also, dass du Informationen aus verschiedenen Apps, die du als Nutzer auf deinem mobilen Endgerät hast, zusammenführst. Und so eine Art vertikale, quasi in die vertikale Google-Suche ergänzt, da ist ja in der vertikalen Google-Suche sind ja schon Bilder, Videos, Bücher etc. drin und dass das noch ergänzt wird durch Informationen aus Apps, aus nativen Mobile-Apps.
Cool.
Und das ist
auch, bei der Überschrift hast du dir Mühe gegeben, Fehler 404. Diese Seite wurde leider nicht gefunden. Diesmal.
As I said. ist gerade noch nicht online, du findest da nicht viel.
Ich bin der DAO. Dümmste anzunehmende User.
Können wir jetzt zum
Wie läuft es in deinem Premium-Bereich?
Achso, Premium-Content, ja. Ich habe über 20 Premium-Mitglieder tatsächlich jetzt.
Geil.
Ich bin zufrieden. Also ich habe gesagt, wenn ich in einem Monat 10 bis 20 Premium-Mitgliedschaften verkaufen kann, dann bin ich zufrieden.
Cool. Dann, also wir warten ja immer noch auf Tipps aus der Content-Kompass-Hörerschaft. Also schaut euch gerne mal Olafs Premium-Bereich an, was ihr noch optimieren würdet. Für mehr Sales oder für mehr Sichtbarkeit, was weiß ich. Mich würde jetzt brennend interessieren, was das für Leute sind und warum die den gekauft haben. Dann kannst du vielleicht.
Es gibt ein paar Kundenstimmen, die schreiben auch, warum sie das gekauft Geil. Haben in den Kundenstimmen. Super. Und es sind verschiedene. Es ist viel Agentur. Es sind auch bekannte Kollegen dabei, die kennt man auch in der Branche. Die haben sich da einen Premium-Zugang gekauft.
Hat Marco schon gekauft?
Marco hat gekauft.
Echt? Ach, cool.
Ja. Cool. Er war unter den ersten 10.
Cool.
Ja, der hat auch eine Kundenstimme abgegeben.
Cool. Das ist lieb. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Irgendwie dachte ich, es kommt ein lustiger Witz zustande drüber. Oder so. was mir einfiel, genau, das ein bisschen analysieren. Warum haben die Leute es gekauft? Was haben sie sich davon erhofft? Und was sehen sie jetzt, was ihnen das bringt? Irgendwie so. So die Leute noch besser verstehen und dann vielleicht, keine Ahnung, da in der Kommunikation noch was.
Also es ging viel um Zeit,
anzusprechen.
Es ging viel um Zeitersparnis. Wenn das sind ja alles relativ Vordenker-Themen, die ich da drin habe und bespreche. Und in die müsste man sich natürlich, in die Recherche müsste man sich halt selber einarbeiten und das spart halt Zeit, wenn das wer anders für einen macht. Ne?
Sehr
und das
cool.
zusammenfasst so.
Das ist mal ein geiler Hinweis, oder? Auch für die Produktentwicklung, um zu sagen, okay, mache ich vielleicht nochmal irgendwie, keine Ahnung, ich würde immer probieren, die langen Artikel nochmal zusammenzufassen und irgendwie so
gut. Habe ich auch gemacht, beim letzten Artikel, bei diesem ERT-Artikel, habe ich eine Checkliste hinten zum Download angehängt, wo quasi dann die Essenz fürs Umsetzen quasi in acht kurzen Hints quasi zusammengefasst sind.
Geil. Wo haben dich denn der Marco und die anderen bewertet?
Du findest es auf der Premium-Startseite.
Ah, okay, in den Kommentaren.
In den Kommentaren, da hast du richtig Kundenstimmen. Also da gibt es richtig Kundenstimmen.
Ah, hast du dafür ein eigenes Plugin?
Nee, habe ich programmieren lassen von meinem. Ich habe meinen Haus- und Hof-Programmierer oder Webdesigner.
Okay, gut. Mit dir kann ich nicht mithalten. Ich habe nämlich Proven Experts. Ich habe Proven Experts bei uns installiert auf der Verkaufsseite von der Textanalyse. Und da haben wir jetzt schon 20 Kundenstimmen eingesammelt.
Nee, das mache ich noch selber manuell.
Okay. Aber Proven Experts kann ich, also ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist als andere Bewertungstools, aber ich kann es echt sehr empfehlen. Es ist mega einfach einzurichten und du hast dann diese Sterne da. Die Leute kennen Proven Experts, glaube ich, auch schon so ein bisschen. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich ist am Ende einfach nur wichtig, dass da Bewertungen stehen, woher die auch immer kommen.
Ja, Proven Expert, da gibt es ja so einige Portale. Also es ist, ob es nun von Proven Expert kommt oder von Hinz und Kunst, ist mir relativ egal bei sowas.
Hinz und Kunst kannte ich noch nicht, ja. Muss ich mal aufschreiben, vielleicht ist die billiger. Stell dir mal vor, so ein Bewertungsportal, das Hinz und Kunz. 5 Sterne auf Hinz und Kunz. Kommen wir
zum Hauptthema.
Zum Hauptthema. Wir haben ja Magazin, Blog und Glossar als 3 mögliche Formate auf der Website als Thema. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen einem Blog und einem Magazin?
Gut, das ist eine wirklich gute Frage, weil eigentlich, wenn ich so ein Glossar, also ein Blog vor Augen habe, habe ich diese typische Blogstruktur. Ich habe Artikel, die untereinander in zeitlicher Reihenfolge angeordnet sind. Und das ist für mich eine typische Blogstruktur. Eine Magazinstruktur ist ein bisschen breiter. Mhm. Da gibt es vielleicht eine Startseite, die eher magazinig aufgebaut ist, also mit Kacheln und Einstiege in verschiedene Themenbereiche. Also eigentlich ist es für mich eher so, der einzige Unterschied ist für mich zwischen Blog und Magazin eher das, wie es visuell anmutet und wie die Struktur vielleicht ein bisschen ist.
Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr verschwimmt und so eine Frage vom Layout ist, eine Frage von der Persönlichkeit auch. Also zum Beispiel du siehst es ja auch bei WordPress. WordPress war ja am Anfang so eine reine Blogging-Software. Inzwischen kannst du damit irgendwie fette Websites bauen und Magazine und ich glaube, Smashing Magazine ist so ein Ding, was ich früher oft, eigentlich habe ich es nicht oft gelesen, aber ich habe es immer irgendwie mitgekriegt. Da ging es ja auch viel um so digital online Design-Themen und die laufen auf WordPress. Das ist ja ein riesiges Magazin, ein riesiges Online-Magazin. Ich würde eher sagen, so je höher der Organisationsgrad ist an diesem Ding, desto eher wird es zu einem Magazin. Und wenn es halt irgendwie auch sozusagen Themen sammelt, bündelt und mehr tut, als nur einen Artikel untereinander auflisten, dann ist es eher für mich ein Magazin.
Mhm.
Ja. Jetzt haben wir, die meisten Unternehmen haben eher einen Blog, haben WordPress und veröffentlichen da Artikel, aus unterschiedlichen Gründen, alle wollen irgendwie Traffic draufkriegen und ich sehe halt oft so Blogs, da habe ich vorhin in der Vorbesprechung schon gesagt, irgendwie, dass jemand einen Artikel veröffentlicht, der heißt Serverschränke. Mhm. Datum 20. Mai 2020, Serverschränke. Mhm. Und dann steht halt drunter irgendwie, wie toll ihre Serverschränke sind.
Mhm.
Das ist die Frage, ob man sowas überhaupt veröffentlichen sollte, aber wenn, würde das ja eher in ein Glossar passen, ne? Wo man einfach
ich
informiere mal über Serverschränke und kriege dann dazu Traffic auf meine
Seite. Naja, die Frage ist immer, was will ich damit, ne? Grundsätzlich ist immer die Frage, was ist das Ziel? Wenn ich dafür gefunden werden will, jetzt bei Google für Serverschränke, dann gucke ich mir erstmal die Suchintention an und gucke mir, was für Inhalte auf der ersten Suchergebnisseite ranken. Ich würde jetzt mal sagen, dass es eine transaktionsorientierte Suchintention ist, sprich, dass ich auf der ersten Suchergebnisse in erster Linie Produktseiten, Kategorieseiten von Shops finden werde.
Mhm. Also das wäre jetzt schon mal der erste Hinweis. Was veröffentliche ich in welcher Form? Nehmen wir mal an, ich hätte auf meiner Website einen Blog, einen Shopping-Bereich und dann noch sowas wie so ein Lexikon, so ein Glossar.
Mhm.
Dann schaue ich, gebe ich den Begriff ein, zu dem ich irgendwie Besucher haben will oder das Thema, gebe das mal ein und schaue, was erscheint dazu auf Platz 1 bis 10 für Sachen auf, bei Google und dann entscheide ich, in welchem Format veröffentliche genau. ich das.
Also oder ich würde, also von Grund aus ist so eine Struktur, sich von Anfang an drei Plätze zu suchen, drei grundsätzliche Bereiche in der Website zu suchen, zu schaffen für Content. Das sind Leistungs- oder Produktseiten. Also
stimmt,
entweder
die haben
Shop,
wir ja auch noch.
Shop,
ja.
Shop-Seiten oder im Dienst, wenn ich keine Shop habe, eben Leistungsseiten, Angebotsseiten. Mhm. Dann ein Glossar für Fachbegriffe, für Definitionen von Fachbegriffen und ein Blog oder ein Magazin.
Mhm. Ich habe ein Beispiel, Frage. Ich will ja, also bei mir ist eindeutig so, das Ziel Nummer eins ist bei uns Traffic steigern auf wortliga.de. Weil wenn wir mehr Traffic haben, haben wir mehr Leute, die das Tool nutzen, haben auch mehr Leute, die das Tool kaufen. Und deswegen machen wir ja auch so viel mit unserem Blog rum. Aber dazu gibt's die Idee, so ein Glossar zu machen tatsächlich gerade. Mhm. Ich habe auch sofort an dich gedacht, weil du das ja ziemlich cool machst bei dir. Und dann zum Beispiel sowas wie das Hamburger Verständlichkeitskonzept. Mhm. Das ist so das Ding, auf dem ja auch unser Tool aufbaut, wissenschaftliche Grundlage. Mhm. Und dazu würde ich jetzt gerne eine Seite erstellen. Mhm. Und zu vielen anderen Themen auch, wo ich dann so ein bisschen das aus unserer Sicht erkläre. Das wäre das jetzt eine Glossar-Sache oder würdest du da eher eine fette Landingpage zum Hamburger Verständlichkeitskonzept machen, weil das so wichtig ist für uns, das Thema?
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dafür gefunden werden willst bei Google, wenn jemand nach Hamburger Verständlichkeitsmodell sucht, richtig?
Das ist das Allerwichtigste für mich.
Okay, ja. Gut. Mhm. Dann gehe ich zu Google, guck mir an, sehe hier Wikipedia an 1. Wenn eine Wikipedia vorne rankt, ein Wikipedia-Beitrag, ist es immer ein ziemlich klarer Hinweis darauf, dass ein definitorischer Inhalt gefragt ist, also die Was-ist-Frage als erstes beantwortet wird. Und wenn das so ist, dann würde ich sowas immer ins Glossar stecken.
Ah, ich dachte, wenn Wiki rankt, ist es eher so ein Verlegenheitsding von Google. Ja,
eine Wikipedia ist eine Enzyklopädie, also es ist nichts anderes als ein Fachwörterlexikon. Oder Glossar, ist es sehr Glossar ähnlich, eine Enzyklopädie. Ja. Da sind ja keine How-Tos drin in der Wikipedia. Geht es immer im ersten Satz um die Definition und dann gibt es halt noch ein paar Zusatzinformationen. Ja. Und wenn es um die definitorische Fragestellung nach dem Was geht, was ist etwas, dann ist ein Glossar oder Lexikon gar nicht so schlecht die Idee, das dort aufzuhängen. Ja. Weil dann kann ich nämlich auch aus anderen Stellen im Content, wenn ich irgendwo dieses Wort benutze, immer wieder in dieses Glossar verlinken, um falls Menschen dieses mehr über diesen Begriff erfahren wollen und können dann sich im Glossar oder Lexikon darüber, am besten im eigenen Glossar und Lexikon darüber informieren. Und wenn ich zum Beispiel ein How-To schreibe, wo es eher darum geht, wie mache ich etwas, also wie tue ich etwas, dann würde ich es im Blog oder Magazin auf jeden Fall aufhängen, dann hat es im Glossar nichts verloren.
Also könnten einen Glossarartikel zum Hamburger Verständlichkeitskonzept schreiben und dann kommt ein Artikel, wie setze ich das Hamburger Verständlichkeitskonzept in meinen Arbeitsanweisungen am besten um? Hatten wir jetzt das Thema. Und das ist dann ein How-To. Vom How-To kann ich dann wieder auf das Glossar-Ding verlinken, wenn jemand genau wissen will, was ist eigentlich das Modell. Weil ich finde es ja schön, solche Sachen zu haben.
Wie schreibe ich Überschriften? Oder die fünf besten Tipps für das Erstellen von Überschriften? Das ist ganz klar Magazin.
Genau,
und Blog,
aber was ist eine Überschrift? Oder ja, wenn ich das machen will, Definition von Überschrift kommt ins Glossar.
Wirst du aber sehen, wenn du jetzt guckst, wenn du dich Überschrift jetzt mal google, einfach nur Überschrift google. Ne? Dann sagt mir Google ganz genau, was wollen die Menschen? Da rankt tatsächlich auch Wikipedia. Die Frage ist, macht es so viel Sinn für, was sind das für Menschen, die nach Überschrift suchen? Macht es Sinn, dafür überhaupt gefunden zu werden? Aber da rankt wieder Wikipedia. Es gibt aber auch Begriffe, wie zum Beispiel, die so schon eine Verbform mit. Es ist nicht immer, nicht jedes Nomen ist automatisch ein Glossarbeitrag. Zum Beispiel, es gibt so Begriffe, da steckt ein Verb mit drin. Mhm. Mir fällt gerade nichts ein. Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel.
Ja.
Da ist es nicht ganz klar, weil es kann natürlich sein, dann kann es nämlich auch sein, dass die Menschen eher das Wie haben wollen. Da muss ich natürlich erstmal rausfinden, wollen die eher das Was? beantwortet haben oder wollen die eher das Wie beantwortet haben? Und dann geht es, sollte ich dann eher einen Beitrag dazu schreiben im Blog oder Glossar, wie mache ich Suchmaschinenoptimierung? Oder sollte ich einen Beitrag schreiben darüber eher, der im Fokus hat, was ist Suchmaschinenoptimierung und hängt es im Glossar auf? Das muss ich halt dann individuell entscheiden, ne?
Ja, wenn ich Suchmaschinenoptimierung google, dann kommt Anzeige, 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 Anzeige und dann kommt Anzeige, 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 Omsack, dann kommt Wikipedia,
dann kommt
Leitfaden zur Suchmaschinenoptimierung von Google
und dann kommt
SEMdeutschland.de.
Danach komme ich, genau. Am 4, also ich bin Top 5 drin.
Was?
Ich bin im Top 5, auch bei SEO und bei Suchmaschinenoptimierung.
Ja, wer sonst? Aber ich habe schon das Gefühl, dass dieser so Wikipedia schon auch so ein bisschen so, ja, schadet nicht, dass damit, also wenn die Suchintention nicht so ganz klar ist, kommt Wikipedia schon auch vor, ne? Also nicht nur, wenn es rein definitorischer Suchintent ist, sondern auch, wenn, so wie hier, wenn das nicht ganz klar ist, dann tun sie da auf jeden Fall mal Wikipedia anzeigen, aber halt nicht auf Platz 1.
Ja, kann sein. Ist ja nicht immer ganz klar. Manche ist ja es gibt ja auch Mischformen in der Suchintention. Wir hatten ja das Thema, ne? Suchintention haben wir ja schon mal besprochen in einer Folge. Es gibt ja auch Mischformen und dann will Google natürlich sowohl was Content drin haben, der eher glossarmäßig ist, aber auch Content, der vielleicht eher how-to-mäßig ist. Da wird das dann mischen halt, ne?
Mein Anspruch wäre jetzt sozusagen zu themennahen, also Sachen, wo Leute was Definitorisches suchen. Aber auch wenn die meine Blogartikel lesen, da irgendwie auch Glossarartikel zu schaffen, die man leicht versteht. Weil das ist ja bei Wikipedia überhaupt nicht so. Also ich finde ja, Wikipedia hatte, glaube ich, mal so als Kerngedanken irgendwie Wissen verfügbar machen oder so. Und ich finde, es ist eher der Gegenteil, ist der Fall. Wikipedia verhindert, dass man zu Wissen kommt. Du googelst was, Wikipedia kommt auf Seite 1 von Google, aber du verstehst ganz viele von diesen Inhalten gar nicht oder nur mit dreimal lesen, weil sie halt sprachlich so unglaublich anspruchsvoll und verschachtelt formuliert sind. Da kochen natürlich auch ganz viele Köche irgendwie an dem Brei mit und alles keine ausgebildeten Sprachleute.
Also die Wikipedia rankt auch nicht immer bei Definition, also sie ranken oft, weil Google ist natürlich, wenn sich Google nicht sicher ist, ob die anderen Inhalte wirklich gut sind, ranken sie Wikipedia dann immer auf 1. Aber es gibt auch Beispiele, wenn man jetzt Customer Journey zum Beispiel googelt, bin ich hier bei mir auf 1 und dann ist noch ein anderer Kollege auf 2 und dann kommt erst Wikipedia. Das heißt, dort hat Google auch entschlossen, die beantworten diese Frage wahrscheinlich oder diesen Begriff wahrscheinlich besser als Wikipedia. So, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ja, und Wikipedia, also, sorry Wikipedia, ich spende jedes Jahr, aber ihr seid nicht gut beim Erklären, werdet besser, macht eure Texte verständlicher, muss ich als Verständlichkeitsmensch sagen.
Ja, sie sind halt sehr nüchtern, ne, haben halt keine Beispiele und so drin, das fehlt da halt, ne, also
keine Beispiele, aber auch irgendwie so ganz lange gestellte Sätze, die du halt mehrfach lesen musst oder wo der Zusammenhang nicht ganz klar wird. Also ungefähr, im Durchschnitt sollten die Sätze ungefähr 15 Wörter sein, mal kürzer, mal länger. Und letztens hatte ich so ein Beispiel von Wikipedia, da war der Einstiegssatz halt irgendwie 30 Wörter lang zu einem Thema oder wie auch immer, muss jetzt keine Erbsen zählen. Aber halt, wo ich mir denke, ja, gut, ich nehme mir da jetzt vielleicht die Zeit und lese den Satz dreimal durch, dann verstehe ich irgendwann, was die jetzt damit meinen. Aber das ist doch nicht Sinn der Sache, dass man so schwer hat, so etwas zu verstehen. So, das ist nicht schön.
Ja, es entspricht nicht ganz, weil eigentlich ist, was ist Fragen, sind die allererste Frage, die sich jemand zum Thema stellt. Also absolute Anfänger sind es, stellen sich diese Fragen. Und die muss man natürlich, da gebe ich dir recht, wenn man diese Zielgruppe absolute Anfänger abfangen will, dann muss man auch dementsprechend den Text schreiben. Deswegen ist es ja auch bei mir so im Glossar, dass ich auch viele Texte in dem Glossar gar nicht selber geschrieben habe, sondern ich habe andere Leute, die schreiben lassen, weil ich ja gar kein Anfänger bin. Also dadurch fällt es mir natürlich schwerer, für einen Anfänger zu schreiben, weil ich es vielleicht auch gar nicht spannend finde und ich auch immer für mich den Anspruch habe, es muss immer advanced sein. Deshalb ist es ganz gut, wenn man eventuell, wenn man selber zu tief in irgendwas drin steckt, als Tipp einfach, wenn man diese Anfänger, Einsteigerinhalte in so einem Glossar schreibt, wirklich das auch extern schreiben zu lassen oder von einem absoluten Anfänger auch schreiben zu lassen, der sich da irgendwie rein recherchieren muss, irgendwie, weil dann kommt meistens auch eher was Einsteigermäßiges, Verständliches dabei was raus. Ja.
Und die sollten nicht so sein, die was ich da aufschreibe oder wenn ich's, manche machen das ja auch vielleicht in Videoform, so, wie ich es halt dir erklären würde, was es ist, in Ruhe, so dass du es verstehst. Ich würde ja niemandem auf der Straße irgendwie was sagen in einer Sprache, die er nicht versteht. Und wenn ich halt so Sätze lese wie: Die Optimierung bezieht sich auf die Verbesserung der unbezahlten Ergebnisse im organischen Suchmaschinen-Ranking, Natural Listings und schließt direkten Traffic und den Kauf bezahlter Werbung aus. Ja, Schotterbait sogar Foxy. Was? Was meinen die damit? So, wir auf. Verstehen das. Aber jemand, der wissen will, was ist Suchmaschinenoptimierung? Naja, wer will das schon wissen? Weiß ja jeder. Foxy. Aus.
Immer wieder ein gern genommener Gast am Content-Kompass. Ja. Foxy Brown.
Ja. Also, ich verstehe nicht, warum, wie das passieren konnte, dass Wikipedia so eine kryptische Sache wird. Wahrscheinlich einfach, weil halt die normale Sprache einfach noch sehr unverständlich ist.
Die
so
Nö, weil die, weil die Wikipedianer halt eine bestimmte Art von Mensch ist. Da arbeiten bestimmte, also das ist ein ehrenamtlicher Job, was die Wikipedianer da machen. Das sind ganz bestimmte Schlag von Mensch ist das.
Also Buchhalter, die sich zum Schreiben berufen fühlen.
Ich will das gar nicht bewerten. Es ist einfach ein bestimmter Schlag von Mensch, das sind, glaube ich, wenig ausgebildete Journalisten zum Beispiel.
Die müssen nicht ausgebildete Journalisten sein. Aber ich muss den Anspruch haben, finde ich, wenn ich einen Text schreibe, dass das wer anders versteht. Und das ist bei Wikipedia nicht der Fall, sondern die wollen das die sehen, glaube ich, Text wie so eine Formel. Das muss rein rechnerisch stimmen, was da im Text drinsteht.
Ja, das ist allein die Struktur gibt es dir ja auch schon vor, ne? Die Struktur ist ja vorgegeben bei Wikipedia.
Ja, die Struktur ist vorgegeben, aber ich kann natürlich jeden Satz irgendwie überlegen, will ich jetzt, dass es jemand versteht, dass es mein Kind verstehen würde, wenn ich das schreibe?
Nee, aber das ist dann einfach nicht der Anspruch. Also ich habe ja selber ein paar Wikipedia-Artikel geschrieben bei der Wikipedia. Ich würde mich jetzt nicht als Wikipedianer bezeichnen, aber ich habe da ja mitgewirkt in ein paar Beiträgen.
Ich auch.
Das ist halt so, du machst es halt, wie es alle machen. Ne? Du guckst da ja auch ein bisschen, wie die anderen das geschrieben haben und orientierst dich dann da dran. Ne?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Ich habe auch mal einen Artikel da drin geschrieben, zu einer bestimmten Marketingtechnik für einen Kunden und der wurde auch freigeschaltet. Und da erinnere ich mich gerade dran, das ist schon 10 Jahre her ungefähr, 9, da habe ich absichtlich so geschrieben, fällt mir jetzt gerade ein, damit ich da reinkomme.
Ja, bei mir genauso.
Ich habe
den Artikel Inbound Marketing und Marketing Automation da drin geschrieben in der Wikipedia. Also angefangen, der wurde ja natürlich weiterentwickelt.
Ja, also ich träume von einem Wikipedia in verständlich. Irgendwann würde ich das gerne mal angehen. Also Sachen so erklären, dass es jeder versteht, das fände ich mega, mega, mega geil. Also wenn bei den Hörern jemand oder Leute dabei sind, die da Bock hätten, das irgendwie mitzumachen, ich könnte da jetzt nicht selbst dafür schreiben, aber ich würde das unterstützen mit unserer Software, wie auch immer. Ich fände es mega cool, ein Wiki, das man versteht, sozusagen. Mhm. Die Inhalte gespiegelt, nur in verständlich. Fände ich super cool. Alle erzählen mir immer, wenn es um die AfD geht, die Leute haben zu wenig Bildung, was weiß ich.
Aber
Wissen muss halt auch verfügbar sein.
Dir ist klar, wie groß die Wikipedia ist. Das ist ein Lebensprojekt.
Ja, ich lebe ja noch lang.
Ja, aber da hättest du mit 20 anfangen müssen.
Nee, aber es würde mir einfach auch Spaß machen, da was zu machen, was dann andere fortführen können. Aber wirklich Wissen verständlich machen, fände ich voll cool. Irgendwie so ein. Darum geht's doch. So kann sich doch die Menschheit weiterentwickeln, wenn alle so ein bisschen mehr wissen als nur, wie binde ich mir die Schuhe und was mache ich halt in meinem Job. So, wenn man über den Tellerrand schauen kann, auch im Privatleben, Sachen verstehen und dann tun sich Leute zusammen darüber. Und so. Darum geht's doch. Aber
wollen wir zurück zum Hauptthema kommen?
Ja, könnten wir machen. Worüber haben wir gesprochen? Achso, Glossar, Blog und Magazin. Ja. Ja, aber jetzt haben wir über die Glossarartikel ziemlich ausführlich gesprochen. Und was da reingehört, wir haben eigentlich schon ziemlich viel besprochen. Ich habe jetzt keine Fragen. Ne?
Ich habe eigentlich auch nichts mehr anzumerken. Wichtig, vielleicht immer zum Abschluss, macht euch Gedanken darüber, für welche Zielgruppe dieser Content ist, wenn ihr einen Einsteiger-Content schaffen wollt, wo ihr wirklich nur Fachbegriffe erstmal erklärt, für Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, Glossar. Wenn ihr How-Tos machen wollt oder irgendwelche komplexeren Sachen erläutern wollt, packt es in Magazin, Blog. Und wenn ihr natürlich über eure Produkte schreibt und euch über eure Dienstleistungen, wie toll die sind und was ihr da anbietet, dann packt es in den Leistungsbereich.
Oder ganz kurz, weil du hast ja ganz fleißig da veröffentlicht auch und veröffentlichst ja nach wie vor auch Glossarartikel, glaube ich. Damit wir das alle mal so einordnen können, wie viel Aufwand steckt da drinnen in deinem Glossar?
In Stunden?
Ja, also ja, probier mal das irgendwie rüberzubringen, also damit wir die Vorstellung davon ein bisschen in die realistische Ecke rücken.
Ich sag mal, die Hälfte der Artikel habe ich beauftragt und fremd erstellt. Die Hälfte der Glossarbeiträge.
Das ist ja schon mal gut bei Glossar, weil da muss jetzt nicht diese persönliche Note drin sein, das kann ich rausgeben.
Genau, das kann man rausgeben. Das ist, sehe ich auch völlig unproblematisch. Würde ich auch, also ich würde es jedem empfehlen, es sei denn, man hat jemanden im Team, der noch neu ist, dem man das auch, der auch mal die ganzen Fachbegriffe drauf haben soll, die man in seiner Branche benutzt irgendwie. Dann kann man auch einen Trainee oder Praktikanten meinetwegen geben, der sich da dann da reinarbeiten kann. So hat das Glossar eigentlich bei mir auch angefangen. Bloß da hat 2012 ein Praktikant von uns angefangen, Glossarbeiträge zu schreiben, die aber damals sehr kurz waren, immer nur 50 bis 100 Wörter. Ich habe das dann nach und nach ausgebaut, als ich gesehen habe, dass da viel Traffic drauf kommt, weil die Dinger gut gerankt haben.
Geil.
Und habe dann irgendwann mich selber rangesetzt und irgendwann habe ich gesagt, boah, ich habe keine Lust mehr, diesen Einsteiger-Content zu schreiben. Ich gebe das raus so. Und das ist halt so ein bisschen, die werden auch teilweise, das Schöne an diesen Glossarbeiträgen, an diesen Fachbegriffserklärungen ändert sich halt auch nicht viel. Du musst halt auch nicht so viel aktualisieren, das ist halt ganz schön.
Von wem lässt du das schreiben? Sind es dann Freiberufler, Freitexte, die du so findest?
Das sind freie Textagenturen, freie Texter.
Okay. Weil ich finde, in dem Bereich könntest du sogar auch sagen, ich gehe zu einer Textbörse und suche mir da halt gute Autoren. Das finde ich in dem Fall völlig in Ordnung. Also Autoren suchen.
Ich habe einen gewissen Anspruch. Also ich bin jetzt nicht zu den normalen Textbörsen gegangen. Es ist schon ein bisschen was, da zahle ich schon ein bisschen mehr für einen Glossarbeitrag als bei so einer Textbörse.
Ja, würde ich auch. Aber halt, du kannst halt deine Tabelle bei Textbroker irgendwie eine Tabelle reinladen mit 100 oder bei Content.de mit 100 Themen, wenn du die richtigen Autoren hast. Also die musst du natürlich finden. Also wir haben nämlich bei so Textbörsen, haben wir so 4-5 Leute, die richtig, richtig, die wirklich gut sind. Die Texte sind wirklich geil. Also da sind manche freiberuflichen Texter, die so irgendwie mit eigener Website und auf Facebook unterwegs sind, nicht so gut. Und da finde ich so eine Textbörse extrem, extrem praktisch einfach. Aber war jetzt nur so ein Gedanke. Könnte man theoretisch auch dort machen.
Genau, das ist das. Ja. In meinen Blogbeiträgen und irgendwann bin ich auch dazu übergegangen, was ich im Blog publiziere, das hat auch gar keinen Ranking-Anspruch. Da schreibe ich wirklich das, da achte ich auf gar nichts mit SEO oder so. Da schreibe ich wirklich das, was eben irgendwelche Nerd-Themen oder da schreibe ich einfach das, was ich für Inspirationen bekomme und kann es völlig ohne Blick auf SEO halt runterschreiben und kann da auch mal vielleicht eine Kolumne, was Kolumnenartiges schreiben, eine Meinung, einen Rant schreiben oder so, was ja einen ganz anderen Anspruch hat vom Content her als vielleicht ein Glossarbeitrag.
Da gehst du ja wahrscheinlich eher intuitiv vor, so okay, welche Themen interessieren mich, Beispiel Entitäten. Das ist ja auf der Grundlage geschrieben. Aber beim Glossar ist es ja so, dass du hast wahrscheinlich ein Konzept, einen Plan, eine Analyse gemacht, um erstmal, wie bist du drauf gekommen, worüber
da
Texte
ganz,
geschrieben?
Ganz einfach SEO, Suchvolumen, da waren eine ganze klare SEO-Kriterien bei der Auswahl der Glossar-Beiträge.
Okay, also einfach Keyword-Research machen und dann schauen, was ist Glossar-Content, schon mit deiner Prozedur googeln, gucken, was zeigt Google an?
Genau. Was ist Glossar-Content? Erstmal, was ist überhaupt interessant, was wir Keywords gucken? Und dann kann man dann aus der Keyword-Recherche raus natürlich dann rausentwickeln, wenn man eine Keyword-Analyse macht, sprich guckt, was für Content ist gefragt, wo hänge ich diesen Inhalt, der dann gefunden werden soll, quasi in meiner Website auf.
Bevor wir jetzt irgendwie so einen leeren, also weil ich finde, das wollte ich in der Sendung auch klar machen, so ein Blog ist auch echt Arbeit. Haben wir, glaube ich, auch klar gemacht.
Ja.
Aber bevor ich jetzt einen Blog starte und vielleicht gar nicht die Zeit oder die Puste oder das Konzept dafür habe, würde ich eher so einen Glossar, so einen Glossarbereich bei mir einrichten.
Definitiv, weil ein Glossarbereich ist zeitlich unabhängig. Die sind nicht zeitlich geordnet, die Beiträge, die hängen auf gleicher Tiefe oder hängen in der gleichen Hierarchiestrukturebene, hängen die und da gibt es keinen zeitlichen Aspekt.
Ja. Ja. Und du kannst, glaube ich, um nochmal kurz auf meinen Wikipedia-Rant zurückzukommen, oder du hast ja vorhin auch gezeigt, in vielen Kategorien und Themen kannst du mit so statischen Definitionstexten, wo du Sachen erklärst aus deiner Branche, echt viel reißen. Und vor allem, wenn du das gut intern verlinkst miteinander, dann wird es ja, jeder interne Link zählt ja auch. Google einfach.
Das ist halt das Wichtige und das macht halt aus Nutzersicht auch Sinn, ne? Weil wenn du einen Fachbegriff irgendwo hast in einem Text, vor allen Dingen, du musst nicht in diesem Blogbeitrag, wo der zum Beispiel auftaucht, der Fachbegriff, musst du nicht erstmal erklären, was bedeutet das überhaupt, sondern du kannst einfach ins Glossar verlinken und da können sich die Leute am besten vielleicht dann noch im neuen Tab öffnen, damit sie nicht aus dem Blogbeitrag rausfliegen. Können Sie schnell darüber informieren, was ist das überhaupt? Kenne ich gar nicht das Wort so.
Genau. Dann kommt jemand zum Hamburger Verständlichkeitskonzept auf meine Seite und liest am Ende eine halbe Stunde auf meiner Seite, weil er immer mehr Unterthemen dazu findet oder verwandte Sachen, die alle in meinem Glossar stehen. Und dasselbe kann halt die nächsten 100 Jahre mit Millionen Benutzern passieren, weil ich an den Inhalten praktisch nichts mehr ändern brauche, wenn das feststehende Sachen sind. Finde ich geil.
Genau, also das ist halt, und was du ja auch schon am Anfang gesagt hast, vielleicht dann zum Abschluss, packt nicht, viele Leute denken sich halt, das ist so plump, denken sich, wir müssen Content, Ratgeber-Content schreiben oder irgendeinen Content schreiben, der eben nicht sich auf unsere Leistungen und Produkte bezieht, dann machen wir halt einen Blog auf und kippen da alles rein. Ja. Da steht dann plötzlich eine PR-artige Meldung übers Unternehmen, dass das Unternehmen einen neuen Marketingleiter hat oder dass wir uns da und da engagiert haben und darunter kommt dann ein How-To, wie macht man das und das und dann kommt wieder das. Also das macht halt so einfach keinen Sinn irgendwie.
Ja, ein Blog braucht eine eigene Seele, eine eigene Geschichte, eine eigene, vielleicht sogar eine eigene Leitfrage. Also die Kerstin Boll, die ich interviewt habe, die hat zum Beispiel erzählt, sie ist jetzt gerade dabei, alte Inhalte zu löschen, weil ihr Blog zu breit geworden ist.
Voll. Auch regelmäßig sollte man ja machen sein, denn ein Blog muss regelmäßig aufgeräumt werden. Ein Glossar muss nicht regelmäßig, aber ein Blog sollte alle 6 bis 12 Monate, je nachdem wie die Publikationsfrequenz ist, sollte kritisch beäugt werden. Was liegt denn da hinten in den Archiven oder auf Seite 5, 6, 7, 8 dann so rum, was entweder nicht mehr zeitgemäß ist, was einfach nicht mehr dem Qualitätsstandard entspricht oder eventuell auch nicht mehr ins Thema passt. So.
Ja, genau. Damit halt sozusagen die Wahrnehmung, die öffentliche von der Nutzerschaft und natürlich auch von Suchmaschinen einfach klar ist. Okay, in dem Blog geht es um die Leitfrage, wie schreibe ich gute Texte? Und das erklärt dieses Ding richtig gut. Und es geht nicht noch darum, um CRM-Lösungen und keine Ahnung, Inbound-Marketing oder so thematische Ausflüge.
Man sieht halt so ganz viele Blogs, die sind halt ziemlich zugemüllt mit jahrelangen Krams halt. Und wenn man da mal ins Analytics guckt, da hat sich der letzte Besucher vor 3 Jahren das letzte Mal drauf verirrt. Und das ist irgendein Beitrag von 2012 irgendwie, der überhaupt keine Relevanz mehr hat, in diesem Blog stattzufinden. Aber es ist halt so, wir schreiben, machen, tun, verfallen im Content-Marketing-Aktivismus, produzieren Content. Und was wir irgendwann mal vor Jahren produziert haben, gerät dann in Vergessenheit. Und das liegt dann halt wie in so einer Messi-Bude, liegt dann da ganz viel Content-Krams darum.
Da könnte ja eigentlich jemand, der das im großen Stil so verbrochen hat, auch mal zu jemandem wie Aufgesang gehen und da so eine Zeitklinik, wie nennt ihr das nochmal? Content Audit.
Ja.
Zeitklinik. Content Audit machen lassen und dann wird der Blog aufgeräumt.
Genau.
Oder? Ja. So, vielleicht eine Empfehlung für manche. Cool.
Gut, sind wir durch, ne?
Geilo. Ja, wir sind unter 50 Minuten, immerhin. Wir hatten uns eine halbe Stunde vorgenommen, kriegen wir nicht hin. Macht nix.
Bleibt dran, bleibt uns treu. Wie gesagt, Spotify.
Bewertet uns auf Trusted, auf Proven Experts, auf
iTunes.
Nee, iTunes, Spotify, wo ihr auch immer uns gerade hört, oder?
Ja, wo ihr uns am liebsten hört. Wir sehen, wie ihr hört am meisten beim Smartphone, über Smartphones uns, habe ich zumindest letztens im neuen Google Podcast Manager gesehen.
Ah, bewertet uns auf Smartphone.
Ich glaube, wir müssen Schluss machen, Guido.
Tschüss. Und ihr hört jetzt einen Track von Jan Mika, bisher unveröffentlicht. Du rufst eh nicht an. Content Kompass.
Es kam ein Brief von dir, doch wahrscheinlich war's kein Brief. Jährlich grüßt das Murmeltier, wie die Geister, die ich rief. Grad wo wieder Winter ist, sowieso kein Schnee mehr fällt. Verlass auf dich war, wie verlassen von der Welt. Einer trägt das ganze Leid, groß geworden, viel gezeigt. Hier in meinem Glashaus schmiss ich alle Scheiben schon früh ein, ganz allein. Meine Päckchen durch die Welt getragen, hier und dahin gefallen, aufgestanden, weitersagen, saure Äpfel angebissen, bis ich keinen Süßen fand. Hab mich zu oft ertrunken, aufgewacht mit Geisterhand. Das Leben auf und ab, eigentlich doch ganz normal. Früher Schmerz, langes Leid, künstlerisch, als wär's gemalt. Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet. Du rufst doch eh nicht an. Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet. Du rufst doch eh nicht an.
7 Jahre sind vergangen, zu Hause, wo die Stille wohnt. Freunde wenig und weg, Bude leer, das Herz ist tot. Hab's weit gebracht, die Scherben für ein Leben lang mitgenommen, meine Hand. Glaube von Gott verdammt, sag mir an was, wenn ich schon an dich nicht glaub. Zu Haus ist da, wo ich weiß nicht, ich zieh glaub aus. Wie so oft, dachte ich, gib kurz Bescheid. Kleines Update zur Vergangenheit.
Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet. Du rufst doch eh nicht an. Ich werd mal warten, bis du dich meldest. Und wenn du's tust, dann geh ich nicht mehr ran. So viel Zeit nur mit Warten hier verschwendet. Du rufst doch eh nicht an.